Heute haben wir ein sehr spannendes Thema vor uns und es freut mich außerordentlich, dass du, Markus Zimmermann, wieder mal bei uns bist. Du bist Professor für Moraltheologie in Fribourg und du bist der Präsident der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin und du berätst unter anderem den Bundesrat.
Wenn er fragt.
Wenn er fragt, genau.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Heute wollen wir über IVF, IVF, In-vitro-Fertilisation sprechen. Wir werden uns noch ein bisschen damit beschäftigen, was das heißt, was das genau ist. Die Nationale Ethikkommission hat 2013 eine Stellungnahme herausgegeben zu diesem Thema, respektive grundsätzlich zur Fortpflanzungsmedizin.
Zum gesamten Großbereich,
genau.
Ja.
Genau. Warst du da bereits dabei? Das weiß ich.
Nein.
Warst du noch nicht dabei? Genau. Ich glaube, es hat sich mittlerweile tatsächlich auch einiges auch geändert. Auch im Gesetz gibt es Dinge, die sich noch geändert haben. Deshalb ist es vielleicht nicht mehr ganz aktuell. Deshalb umso besser und umso schöner, dass wir jetzt mit dir direkt sprechen können. IVF, das gehört zur künstlichen Befruchtung.
Das kann man so. Das ist ein anderer Begriff dafür.
Ein anderer Begriff für künstliche Befruchtung. Vielleicht zu Beginn. Was genau heißt es? Was macht man da? Was heißt In-vitro-Fertilisation?
In vitro heißt im Glas, also auf der Petrischale oder man hat auch im Reagenzglas früher gesagt, de facto ist es eine Schale, wird eine Befruchtung hergestellt. Das heißt, Eizelle von einer Frau, die befruchtungsfähig ist, und Spermien von einem Mann werden in einer Petrischale zusammengebracht. Mhm. Es gibt so zwei Methoden, entweder einfach dass man das Spermium dazugibt und dann wartet, was passiert. Oder dass man ein einzelnes Spermium mit einer so Art Pipette, die eigentlich eine Spritze ist, in die Eizelle unter dem Mikroskop dann einführt. Introzytoplasmatische Spermieninjektion, ICSI, wird viel häufiger gemacht als das andere, weil man dann genauer das Ganze lenken kann. Aber wie schon aus meiner Kurzbeschreibung hervorgeht, es geht darum, dass das, was eigentlich normalerweise in utero, also im Mutterleib, im Uterus einer Frau geschieht, beim Geschlechtsverkehr, geschieht hier im Labor. Mhm. Und das geschieht natürlich deshalb im Labor, weil es auf natürlichem Wege nicht funktioniert.
Ja, also es ist zum Beispiel ein Paar, die möchten schwanger werden, es funktioniert nicht und dann gehen sie eben zum Arzt und dann gibt es diese Möglichkeit.
Ist das richtig? Genau, das ist eigentlich das Wichtigste an unserem Gespräch, dass der Grund dafür, dass das sinnvoll sein kann und gemacht werden sollte oder unter Umständen sinnvoll ist, es zu tun, aus ethischer Sicht, das ist ja meine Perspektive, ist das Leiden von Menschen an der unfreiwilligen Kinderlosigkeit. Und das sind relativ viele Menschen. In der Schweiz sind das, es gibt unterschiedlichste Zahlen, aber es sind so zwischen 5% und 10% aller Paare, die sich Kinder wünschen, also relativ viel. Mhm. Die bekommen einfach keine Kinder. Wobei es da ja alle Schattierungen gibt. Also ich weiß von einem Paar, die haben schon, da hat die Frau mit 19 geheiratet, das ist schon ein bisschen länger her, und war dann mit 19 ein Viertel noch nicht schwanger und so und hat dann gedacht, das klappt nicht. Ne? Das ist natürlich nicht gemeint, aber es gibt natürlich heute viele Umstände, die ganz anders sind als in der Zeit, von der ich gerade erzählt habe, vor 50 Jahren oder noch mehr. Nämlich, dass das Durchschnittsalter der Frauen, die das erste Kind bekommen, ist jetzt in der Schweiz liegt das über 30 Jahre. Mhm. Und damit wird das natürlich auch immer ein bisschen schwieriger, dann schwanger zu werden, aufgrund schon allein des höheren Alters der Beteiligten, der Wunschväter und Wunschmütter, wie sie in der Literatur heißen.
Es liegt also nicht daran, dass Unfruchtbarkeit prozentual mehr wird, sondern vor allem, dass das Alter, in dem man Kinder bekommen möchte, höher ist?
Es liegt an allem.
Okay.
Also vielleicht darf ich diesen Standardsatz noch sagen. Also in der Regel liegt es zu 30% an den an den Frauen, die nicht schwanger werden können, weil beispielsweise der Eileiter verstopft ist. Es gibt 101 Gründe, die ich als Ethiker gar nicht kenne genau. Dann liegt es zu einem Drittel an den Männern, also die Spermien sind, oder es gibt zu wenig Spermien im Ejakulat und es gibt viele Gründe. Mhm. Und, oder sie sind zu langsam. Oder es liegt in einem Drittel der Fälle an beiden.
Okay.
Und jetzt, weil du das so direkt gesagt hast, ich denke, es ist notwendig hinzuweisen darauf, dass es ja in der Schweiz lustigerweise oder besondererweise bei den Rekruten, bei den 18-Jährigen immer auch Spermienqualität untersucht wird.
Ah.
Und da, wie groß das Sample ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind das sehr beunruhigende Ergebnisse, die sich seit einigen Jahren hier zeigen, nämlich die Fruchtbarkeit der jungen Männer nimmt stark ab, warum auch immer.
Mhm.
Das weiß man nicht. Es gibt natürlich Theorien, gibt es viele, aber es gibt das tatsächlich auch, ja. Also ohne dass man weiß, was da genau der Grund sein könnte.
Mhm. Hast du eine Theorie, wieso die Fruchtbarkeit?
Nein, da würde ich mich ja lächerlich machen, wenn ich das jetzt versuche zu erklären. Aber ich vermute, wie so oft, bei so komplizierten Dingen, dass es eine Gemisch ist von verschiedensten Faktoren, die eine Rolle spielen.
Ja.
Und in aller Regel dürfte wohl Ernährung auch mit beteiligt sein, wie und so weiter.
Mhm.
Also unser Lebenswandel, der halt sich ändert und dann so. Aber da müsst ihr jemand anderen einladen.
Ja, okay. Das ist gesagt, eben, du hast kurz erklärt, es geht darum, dass man eine Eizelle der Frau entnimmt, respektive man entnimmt ja nicht nur eine Eizelle, sondern mehrere Eizellen und dann befruchtet man diese Eizellen künstlich durch Spermien eben zum Beispiel des Partners. Was geschieht mit den befruchteten Eizellen, die nicht eingepflanzt werden?
Ja, bis vor kurzem, bis 2016 stand sogar in unserer Verfassung, dass nur so viele Eizellen befruchtet werden dürfen in der Petrischale, als unmittelbar einer Frau in den Uterus übertragen werden können.
Mhm.
Und das wurde 2015 in einer Volksabstimmung geändert. Das heißt jetzt ganz anders. Jetzt dürfen so viele Embryonen in der Petrischale hergestellt werden, als für die Technik benötigt wird, die gemacht werden soll. Und da wären wir jetzt im Feld der Präimplantationsdiagnostik. Das heißt, es werden Embryonen, die noch nicht im Mutterleib sich befinden, sondern noch in der Petrischale sind, genetisch untersucht und auf ihre Chromosomen hin untersucht. Das nennt man Präimplantationsdiagnostik. Und das wurde damals 2016 erlaubt in der Schweiz. Und dadurch musste man auch die Anzahl der Embryonen, die hergestellt werden dürfen, ändern und gleichzeitig auch ändern, dass die auch die überzähligen, wie sie heißen, dann eingefroren werden dürfen, damit sie für spätere Zyklen weiterhin zur Verfügung stehen. Jetzt habe ich sehr vieles gleichzeitig gesagt. Das Wichtigste habe ich aber noch nicht gesagt. Das Wichtigste ist, dass sich herausgestellt hat in den letzten Jahren, dass interessanterweise, sowohl die Erfolgsrate, wir messen das hier bei uns in Baby-Take-Home-Rate, also in der Frage, kann man wirklich nachher ein Baby haben, von dieser Fruchtbarkeitsbehandlung, diese Rate, sowohl als auch die Anzahl der Mehrlingsschwangerschaften reduziert werden, wenn nur ein einzelner Embryo transferiert wird. Man nennt das dann den Embryonentransfer.
Mhm.
Und wenn jetzt ein Single Embryo Transfer, ein SET, durchgeführt wird, wie es in der Schweiz fast überall Standard geworden ist, dann ist sowohl die Erfolgsrate, tatsächlich schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen, größer, als wenn man drei hineingibt.
Mhm. Okay.
Interessanterweise, ein Glück, würde ich sagen. Und zweitens, das große Problem, auf das wir sicher zu sprechen kommen werden, oder ich jetzt schon mal andeuten kann, ist, dass dann, wenn man drei Embryonen oder noch mehr gleichzeitig in einen Uterus einführt, dann kann es zu Zwillings- und Drillings- und sogar Vierlingsgeburten kommen, was an sich ja schön ist, aber immer verbunden ist damit, dass die zu früh kommen. und dann neonatologische Behandlungen notwendig werden. Und die sind so, dass sie, dass niemand sich das wünscht, ja. Aus verschiedenen Gründen. Darauf kommen wir vielleicht nochmal drauf. Also wenn das irgendwie zu verhindern ist, neben der Tatsache, dass man nachher so ein Dreifach-Kinderwagen braucht, damit man noch spazieren gehen kann, oder ein Zweifach, das hat ja ganz eigene Schwierigkeiten noch einmal. Es war jetzt ironisch gemeint, aber auch ein bisschen ernst. Ist das auch nicht zu wünschen von der Gesundheit her, von dem Wohlergehen der Kinder, die so geboren werden. Mhm.
Was passiert genau in dieser Präimplantationsdiagnostik? Du hast gesagt, die Chromosomen werden angeguckt und dann verglichen. Entsteht dann so ein Ranking? Der Embryo ist gesünder als der andere? Oder?
Genau, das war auch der Grund, warum das in der Schweiz relativ lang verboten war. Mhm. Mittlerweile ist es quasi in ganz Europa erlaubt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, jetzt auch in der Schweiz. Es ist natürlich, die Grundidee der PID ist, wir haben in unserer Familie eine erbliche Vorbelastung, genetische Erkrankungen, die wir kennen. Mhm. Und die möchten wir ausschließen. Oder das zweite Beispiel ist, wir werden zwar schwanger, aber verlieren das Kind immer wieder. Mhm. Einer der Hauptgründe, warum Kinder abgehen, warum es zur Frühgeburt oder Fehlgeburt kommt, sind Chromosomenstörungen. Chromosomen, wir haben 46 und 23 vom Vater, 23 von der Mutter. Und wenn da nicht alles stimmt, wie das häufig passiert bei der Konzeption, bei der Befruchtung, dann kann ein Kind nicht geboren werden, nicht lebensfähig sein unter Umständen. Manche Chromosomenaberrationen sind ja kompatibel mit dem Leben, insbesondere die berühmten Trisomien 13, 18 und 21. Trisomie heißt an der Stelle von zwei Chromosomen 18 sind dann drei Trisomien. Mhm. 18, 21. Und daraufhin werden Embryonen untersucht. Aber sie werden auch daraufhin untersucht, zum Beispiel, wenn in einer Familie die zystische Fibrose, es gibt im Moment über 6000 bekannte Erbkrankheiten, die genetisch und molekular, biologisch und auch von der Ausformung im Menschen dann bekannt her sind. Es werden immer mehr. Und von daher kann man natürlich eine ganze Menge untersuchen, in vitro. Und das wird gemacht und dann werden die Embryonen, jetzt komme ich endlich zu dem, was du gesagt hast, dann werden die Embryonen in vitro transferiert, die diese Auffälligkeit nicht haben und die anderen, die werden verworfen. Mhm. Und so kann man verhindern oder ermöglichen, dass es überhaupt zu einer Geburt kommt bei den Paaren, die immer wieder diese Probleme haben mit den Frühgeburten. Und man kann verhindern, dass bestimmte Embryonen mit bestimmten Auffälligkeiten, genetischen Mutationen geboren werden. Mhm. Und das ist natürlich das sehr umstrittene Vorgehen. Deswegen war das auch lange verboten und ist heikel. Und deswegen, letzter Satz, ist auch der Zugang. Wer hat eigentlich die Erlaubnis in der Schweiz, dass zu wünschen, dass eine PID durchgeführt wird, das ist relativ strikt, sehr strikt gehandhabt. Mhm.
Du hast vorhin erklärt, dass es eine größere Erfolgsrate gibt, wenn nur ein Embryo eingepflanzt wird. Mhm. Aber hat das damit zu tun, dass der bereits eben, also dass die PID bereits durchgeführt wurde und der die besten Chancen auf Leben hat? Oder wäre das auch der Fall, wenn man das nicht so machen würde?
Das Zweite.
Okay.
Und das, also ich erlaube mir als Nicht-Naturwissenschaftler so zu reden. Das ist eine Laune der Natur. Ich weiß es nicht, warum. Ja. Es wird natürlich schon biologische Gründe dafür geben. Aber dass das so ist, jahrelang wurde das andersherum gedacht. Wenn wir möglichst viele hereingeben, da wurde auch in Osteuropa zum Teil fahrlässigst gehandelt, also ganz viele Embryonen gleichzeitig, damit einer wirklich kommt, das war ein Irrtum. Also es funktioniert genau andersrum in der Natur. Also man sollte nur einen und dann ist die Möglichkeit in der Schweiz im Durchschnitt, jetzt kommt es im Durchschnitt, schwanger zu werden, liegt bei einem Drittel, 33%. Mhm. Komplett abhängig davon, wie alt jemand ist und von vielen anderen Faktoren. Das ist nur ein Durchschnittswert. Und die Möglichkeit, dass das tatsächlich zur Geburt eines Kindes führt, die liegt bei etwa einem Viertel.
Okay.
Ja. Deswegen ja auch wichtig, dass es Eingefrorene gibt. Also deswegen kann es wichtig sein, dass es Eingefrorene gibt. Es kann auch eben Ballast zur Belastung werden. Nämlich dann, wenn bei einem Zyklus es nicht funktioniert hat, dass man noch einen zweiten Zyklus durchführen kann oder vielleicht auch einen dritten. Wobei das in der Schweiz, weiteres ethisch relevantes Thema, teuer wird, weil die Paare das selbst finanzieren müssen. Die Krankenkassen zahlen das nicht in der Schweiz.
Wie ihr merkt, schalten wir auf diesem Kanal keine Werbung. Wer kann und will, darf uns aber gerne unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Description. Vielen Dank.
Kommen wir doch noch ein bisschen tiefer zur rechtlichen Situation in der Schweiz. Du hast jetzt schon einiges gesagt, eben Krankenkassen bezahlen es nicht. Aber grundsätzlich ist es ja legal, es ist möglich, diese In-vitro-Fertilisation. In der Bundesverfassung ist das im Artikel 119 geregelt, eigentlich mehr oder weniger. Und dann gibt es noch das zusätzliche Fortpflanzungsmedizingesetz, was da noch ein bisschen tiefer geht.
Dieses Gesetz ist jetzt gerade in Revision und da wird ganz vieles dran verändert im Moment.
Okay.
Das beschäftigt uns das Nationale Ethikkommission daher, weil wir wegen dieses Gesetzes überhaupt existieren. Also ja. Die NEC wurde wegen dieses Gesetzes, die Nationale Ethikkommission, ins Leben gerufen und hat insbesondere die Aufgabe, diesen Gesetzesprozess zu begleiten.
Ja, ja. Okay. Spannend. Also dann wird das von der Nationalen Ethikkommission, ihr macht nicht die Änderungen.
Nein. Gottes Willen, nein, wir sind eine Demokratie. Ja. Das kommt vom Parlament, also ganz, ganz entscheidend der Entscheid des Parlaments beider Kammern in der Schweiz, dass die Eizellspende erlaubt werden soll. Okay. Und jetzt dann mit dem kommen eine Vielzahl weiterer Fragen, die dann damit zusammenhängen, die neu zu klären sind, weil es neue Konstellationen gibt. Bis jetzt ist die Eizellspende, das wäre so ein ganz klarer Punkt in der Gesetzgebung in der Schweiz, momentan ist die verboten. Nur die Spermienspende ist erlaubt, weil das natürlich für die In-vitro-Fertilisation ein wesentlicher Unterschied ist, ob ich eigene Zellen nehme, die von dem Wunschelternpaar selber stammen, genetisch, homologe oder ob es heterolog ist, das heißt, die Spermien tatsächlich des Wunschvaters nicht taugen, auch bei einer ICSI nicht, und dann zurückgegriffen wird auf eine Spermienspende. Und das wird demnächst, es wird noch ein bisschen dauern, das ist ein komplexer Prozess, so, das Gesetz zu ändern, aber das wird dann auch möglich sein, Eizellenspenden in Anspruch zu nehmen.
Ist das in England schon erlaubt, die Eizellspende?
Ja, soweit ich weiß, ja.
Ich war nämlich jetzt das Wochenende da und war sehr verwundert über eine Werbung in der U-Bahn, wo genau dafür Werbung gemacht wurde, so sinngemäß Eier für alle.
Und, ja, ich kenne das lustigerweise auch aus meinem London-Trip, aber der ist schon viele Jahre her. Okay. Leider der letzte. Und ich finde die Stadt fantastisch. Da war auch in der Gratis-Zeitung war X for IVF, also das heißt, stimmt nicht ganz. Präziser gesagt heißt es, ihr bekommt die In-vitro-Fertilisation, wenn ihr die braucht und wünscht, für die Hälfte vom Preis, wenn ihr bereit seid, Eizellen zu spenden. Also die zu viel abgesaugt werden, für andere zur Verfügung zu stellen. Denn Eizellen zur Verfügung zu stellen, das ist ein heikles Ding, das ist ganz anders als die Spermien.
Okay.
Diese zu gewinnen natürlich, die werden operativ gewonnen und die Spermien, die werden lustvoll gewonnen. Ja? Das ist ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Keimzellenarten.
Wer darf diese Art der In-vitro-Fertilisation in Anspruch nehmen? Also kann da jeder kommen und sagen, oder sind das Paare? Oder?
Nein, eben nicht jeder und jeder, sondern nur heterosexuelle, verheiratete Paare. Das wurde in den 90er Jahren so festgelegt, gesetzlich, im Fortpflanzungsmedizingesetz. Ich bin schon so alt, dass ich mich gut an die Debatten erinnere im Parlament. Die Stimmung war, die Bevölkerung ist so halbe-halbe. Die wollen das nicht wirklich zulassen, das ist zu gefährlich. Ja? Weil es war sehr weitgehend noch unbekannt, jedenfalls in der Schweiz war es noch vollständig unbekannt. Und dann hat man gesagt, wir machen die Sicherheitsbarrieren so hoch wie möglich. Zum Beispiel, wir versprechen, eine Ethikkommission zu gründen. Das steht ja auch gleich am Anfang. Und dafür ist dann die Bevölkerung, so war es dann auch in der Volksabstimmung, größtenteils dafür, für dieses Gesetz. Und eine dieser Hürden, eine ganz wesentliche Hürde natürlich, ist, dass verlangt wird, es müssen Paare sein, die verheiratet sind und heterosexuell sind.
Das ist immer noch so, dass man verheiratet sein muss?
Ja, das ist immer noch so.
Wo ist das geregelt? Ist das
ganz am Anfang des Gesetzes, Fortpflanzungsmedizingesetz.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die, also ich habe vorhin von der komplexen Gesetzesänderung gesprochen, mittlerweile können ja auch Männer heiraten und Frauen in der Schweiz, das heißt, sie sind auch verheiratet.
Mhm. Ja.
Können die auch eine Samenspende bekommen? Eine weitere Hürde, das ist eine wirklich interessante Diskussion, auch aus ethischer Sicht, eine weitere Hürde besteht darin, dass eine unfreiwillige Kinderlosigkeit da sein muss.
Ja.
Also auf gut Deutsch, das kann man ja kaum kontrollieren, aber auf gut Deutsch, die Gynäkologin, die Reproduktionsmedizinerin, die mit den Leuten redet, sollte in Erfahrung bringen, ihr habt das wirklich probiert, sonst klappt nicht. Mhm. So. Mhm. Aber wenn jetzt zwei Frauen Spermien wünschen, dann können sie ja aufgrund ihrer biologischen Disposition kein Kind bekommen. Mhm. Ist das gesetzgeberisch auch gemeint, wenn da steht unfreiwillige Kinderlosigkeit, wenn zwei Frauen kommen? Da gibt es einige Juristinnen, die sagen ja und andere sagen nein. Also da gibt es einen Streit und der muss ganz sicher jetzt in der Revision geklärt werden.
Okay. Ja. Ich habe in meinen Vorbereitungen gelesen, dass es bereits jetzt so ist, dass weibliche Ehepaare Zugang zur Samenspende haben.
Je nachdem, wie man das Gesetz auslegt, ist das auch möglich, weil die sind verheiratet und sie sind unfreiwillig kinderlos.
Mhm. Ja, also de facto kann es medizinisch gemacht werden.
Also ja, es ist medizinisch zugelassen. Das, also wenn ein, das ist wirklich ein bisschen abenteuerlich in dieser Welt, weil alle möglichen Kombinationen de facto gelebt werden, sei es in der Schweiz oder dann mit Hilfe vom Ausland, wo andere Dinge noch weitergehend erlaubt sind. Und unter Paaren von Frauen, also Männer wären ja auf die Leihmutterschaft angewiesen. Das ist nach wie vor völlig tabu hier, wobei es viele Schweizer Männerpaare gibt, die das im Ausland dann durchführen lassen und sich auf diese Weise die Leihmutterschaft in Anspruch nehmen. Mhm. Aber bei Frauen ist es ja unkomplizierter. Und da ist die gängige Methode, die sogenannte ROPA-Methode. Das heißt, eine Frau spendet die Eizellen und die andere Frau trägt das Kind aus. So haben beide einen Anteil am Kind. Also die eine den genetischen und die andere den biologischen, mütterlichen, austragenden Teil am Kind. Und das geht natürlich nur mit Hilfe einer Spermienspende.
Ja.
Je nachdem, zu welchem reproduktionsmedizinischen Zentrum ich gehe, werde ich das bekommen oder nicht bekommen. Wobei die meisten in der Schweiz privat sind und ganz gut verdienen und die werden nicht unbedingt dagegen sein, wenn sie. Also, ja. Sonst gehen die Paare ins Ausland, das in der Regel Spanien oder Tschechien und dann ist es dort möglich, ja.
Mhm. Und du hast vorhin davon gesprochen, dass Embryonen eingefroren werden für möglicherweise einen späteren Behandlungszyklus. Aber was geschieht mit denen langfristig?
Genau, das ist seit 2016 erlaubt, die auch einzufrieren.
Also vorher waren es nur imprägnierte Eizellen.
Ja, das war so etwas Ähnliches. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht. Aber das ist eine Spitzfindigkeit. Also da waren die Zellkerne von die 23 Chromosomen von der Mutter und die von Vater, die waren noch nicht verschmolzen im Embryo. Und dann spricht man vom Vorkernstadium. Die durfte man früher auch schon einfrieren. Ja, wurde auch gemacht. Was geschieht mit denen? Natürlich ist das Wichtigste, das war eine Errungenschaft, sondergleichen, dass die Embryonen, aber auch die weiblichen Eizellen, bei Spermien war das einfacher schon lange, auch so aufgetaut werden können, dass sie nicht absterben, dass sie nicht kaputt gehen. Das ist eine spezielle Auftaumethode, die ich nicht weiter beschreiben kann, aber die funktioniert. Und seitdem das funktioniert, ist natürlich die Möglichkeit auch gefrorene Frozen Embryo Transfer durchzuführen, möglich. Und das geschieht etwa gleich häufig wie frische Embryonen, die transferiert werden. Und dann wird natürlich da verglichen, wie ist die Erfolgsrate bei dem und bei dem. Die sind relativ identisch. Mhm. Also immer wenn ich zu dem Thema etwas öffentlich sagen muss, gehe ich vorher, wie gestern auch, auf die Seite der Europäischen Gesellschaft, ESRE, European Society of Human Reproduction and Embryology. Da steht alles, was man wissen muss. Und das ist ein Ding in ständiger Bewegung. Mhm. Also und wenn man nicht allzu viel dummes Zeug darüber sagen möchte, muss man sich kundig machen, was geschieht jetzt gerade, was geht jetzt neu wieder. Und das ist natürlich sehr ambivalent. Einerseits sehr erfreulich, weil es für die Paare, die sich Kinder wünschen, eine Hoffnung darstellt. Und auf der anderen Seite, und darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber ich muss es unbedingt einmal tun, damit wir das nicht vergessen, die Paare, die sich Kinder wünschen, aber ohne Kinder bleiben, das sind ungefähr die Hälfte nach mehrfachem Versuch. Mhm. Die müssen ja auch irgendwie mit dem Leben zurechtkommen. Es gibt keine Garantie, dass es funktioniert.
Mhm. Mittlerweile dürfen ja pro Behandlungszyklus, glaube ich, 12 Eizellen entnommen werden.
Und das liegt an der PID, worüber wir gesprochen
haben. Genau. Mhm. Aber darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen.
Also Eizellen entnommen dürfen so viele.
Ja, genau, aber befruchtet. Und darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen, aber es gibt natürlich unglaublich viele überschüssige Embryonen dann. Die werden ja nicht eingefroren und leben dann
happily ever after. Da würde ich gerne eine kleine Geschichte erzählen aus meinem Umfeld, die wahrscheinlich gar nicht so selten ist. Ja. Nämlich ein Paar wünscht sich wirklich heiß und innig Kinder, heute haben sie 3. Es klappt über Jahre nicht. Mhm. Und dann gehen sie in ein Zentrum und lassen das eine IVF machen. Und dann gibt es überschüssige Embryonen, die eingefroren werden. So, und dann, wenn das Kind, sie hatten Erfolg, das Kind ist geboren, alles ist gut gegangen, wunderbar. Und dann wurden sie spontan schwanger mit dem zweiten. Mhm. Und das dritte kam noch einige Jahre später. Also unverhofft, glaube ich, aber egal, weiß ich, so genau weiß ich es nicht. Aber es ist manchmal auch einfach, es funktioniert nicht, weil, und jetzt kommt, weil man zu ungeduldig ist oder weil man, also das ist ja quasi Sex unter Zwang, ja, jetzt ist der Eisprung, jetzt müssen wir, ja, das ist ja furchtbar. Ja, das Gegenteil, also hier spricht der katholische Theologe, guter Sex ist ungezwungen, weil es sich ergibt oder so etwas. Aber das ist ja genau in dem Moment, wenn der Eisprung ist, dann jetzt müssen wir zweimal und sonst lieber nicht und so weiter. Das ist ja alles sehr gezwungen und das kann dann auch zu Blockaden führen. Aber es kann auch biologische Gründe haben, also ein Gemisch. Mhm. Und dann aber jetzt kommt die Geschichte wieder aus meiner Umgebung. Dann sind dann jetzt noch mehrere Embryonen eingefroren da irgendwo und die sind jetzt einfach da. Mhm. In der Schweiz müssen sie nach so und so vielen Jahren entsorgt werden. Die dürfen nicht endlos aufgehoben werden. Ich glaube, es ist eine 5-Jahres-Frist, die um 5 Jahre verlängert werden kann, also insgesamt 10 Jahre. Dann ist das Problem quasi juristisch gelöst, aber nicht existenziell. Ja, und die Frage wäre halt, könnten nicht Paare sagen, die altruistisch sind, wir spenden unsere Embryonen für andere, die keine Chance haben, eigene Kinder zu bekommen. Aber das ist verboten. Das ist nicht erlaubt. Okay, ja. Und wir haben einmal als Nationale Ethikkommission, das ist vielleicht eine Bemerkung wert, versucht herauszufinden, also wir haben einen Auftrag jemandem gegeben, herauszufinden, wie viele gefrorene Embryonen gibt es in der Schweiz, aber die Angaben, die schwanken, das sind mehrere tausend, aber wie viele tausend genau, das hat er auch nicht rausgefunden in dem Gutachten. Also es gibt schon Angaben, die ungefähr, ich kann sie einfach im Moment nicht memorieren, aber ja, es gibt keine Statistik dazu, das Bundesamt für Statistik sammelt das nicht und aber es wäre natürlich aus gewisser ethischer Perspektive, ich sag mal, die römisch-katholische Ethik hätte da ein ganz großes Interesse dran zu wissen, was ist eigentlich mit denen und wie viele sind das und wo sind die und was geschieht da genau.
Die Menge der Eingefrorenen ist nicht bekannt.
Nein.
Okay. Also, aber die Menge der Vernichteten ist bekannt.
Das kann gut sein, dass es eine Statistik gibt, aber mir nicht bekannt, dass das Bundesamt für Statistik das sammeln würde.
Ich habe das beim Bundesamt für Gesundheit habe ich eine Statistik gefunden, dass im Jahr 2023 17.684 Embryonen vernichtet wurden.
Okay, ja.
Und ich glaube, hier kommen wir jetzt zum, zweiten Teil, nämlich zur Problematisierung. Mhm. Weil man könnte ja jetzt sagen, ah toll, die moderne Technik, die moderne Wissenschaft hilft Menschen, die wirklich in Not sind und leiden darunter, dass sie keine Kinder haben können, hilft ihnen dabei, Kinder zu bekommen. Und dann könnte man sich fragen, wieso gibt es Leute, die so stark dagegen sind? Und vielleicht zuvor durch die katholische Kirche, die sehr, sehr strikt dagegen ist.
Ja, ist eigentlich die einzige mir bekannte Institution, die so dagegen ist, ja. Also grundsätzlich dagegen ist, und zwar gegen jede Form auch der Insemination und so weiter.
Ja, genau.
Was ja auch in Utero geschieht, also nicht auf der Petrischale. Insemination heißt, es gibt eine künstliche Verabreichung des Samens in den Uterus. Ja. Das heißt Insemination, aber auch das geht nicht.
Ja.
Jedenfalls nicht immer.
Ja.
Da muss genau, genau schauen, wo das Problem liegt. Aber das Problem aus katholischer Sicht liegt in zweierlei. Einmal darf dem sexuellen Akt der Geschlechtlichkeit, da darf keine künstliche Maßnahme eingreifen und dazwischen geraten. Das ist ein Relikt auch aus der Auseinandersetzung mit der Empfängnisverhütung. Mhm. Und das andere, natürlich noch viel wichtigere, ist, dass es Geschlechtlichkeit und Kinderwunsch nur im Rahmen einer heterosexuellen, intakten, katholischen Ehe geben darf. Ja, und dann fallen auch alle Varianten weg der Spende. Ja.
Aber ich würde gerne versuchen, noch ein bisschen tiefer in die Gegenargumente zu gehen. Und vielleicht auch dich am Anfang fragen, wo sagst du selbst, es gibt gute Gegenargumente gegen so etwas wie IVF? Oder was sind die stärksten Argumente aus deiner Perspektive?
Also ich würde da die stärksten Argumente dagegen sind sicherlich die allgemeinsten. Mhm. Also die zum Beispiel so lauten, wenn wir in ein Selbstverständnis hineingeraten, wir machen das alles. Ja. Also zum Social Egg Freezing, mit 20 Jahren friere ich meine Eizellen ein als Frau, da kann ich auch noch mit 50 nachher einen Kinderwunsch mehr erfüllen. Da brauche ich gar keinen Märchenprinzen dazu, das kann ich auch ohne den. Also diese Idee der Machbarkeit, die ist, glaube ich, schon ein Problem, weil die ist nicht nur ein Problem, weil ich ein Moralist wäre, sondern die ist auch ein Problem, weil die zum Gegenteil von dem führt, was man eigentlich möchte, nämlich ein glückliches Familienleben führen. Das ist dann zu Situationen kommt, wo man sich selbst blockiert, also sich selbst im Wege ist. Ja. Also so ganz, ganz allgemein, ganz grob. Was natürlich heruntergebrochen auf die einzelne Handlung dann weniger klar ist. Also ich bin nicht ein Gegner dieser Techniken, aber ich bin jemand, der für große Vorsicht plädiert. Und das habe ich vorhin auch schon erwähnt, weil es mir so wichtig scheint. Bitte nicht vergessen, es gibt auch viele, im Moment sind es die Hälfte der Paare, die zwar, ich sag mal unprosaisch, 10.000, 20.000 Franken da reinstecken in ihr Projekt, aber ohne Ergebnis. Mhm. Und wir sollten auch darüber reden. Ne? Man kann nicht alles machen. Selbst, das gilt jetzt für den einzelnen Menschen und seine Glücksvorstellungen, aber es gilt auch für die Gesellschaft als Ganze, die dann halt auch mit Situationen umzugehen hat, von wo es halt nur bedingt klappt. Ja. Mhm. Und das zu vergessen, ist fatal.
Ja. Und würdest du nicht sagen, dass man mit solchen Techniken immer auf dem Weg in einem slippery slope ist?
Ja, das gibt schon, also nicht immer.
Ja.
Aber nicht immer, aber es gibt auf jeden Fall Gefahren. Und Gefahren ist vielleicht das Wort, was mir am besten gefällt im Zusammenhang, weil ich da im Grunde eine große Offenheit habe, ethisch gesehen, aber auf die Gefahren mir zu wenig hingewiesen werden. Und eine Gefahr ist, ich gehe in ein Reproduktionsmedizinzentrum und die verdienen einfach an mir demnächst 10.000 Franken. Ja. Und wenn sie mich beraten, warten sie doch, dann verdienen sie eben vielleicht 200 Franken für dieses Beratungsgespräch. Das ist ein Anreiz, der wirkt immer.
Ja.
So sind wir Menschen gestrickt, das ist klar. Also da sehe ich ein Problem und das wäre ein weiterer Grund zu sagen, das sollten die Krankenkassen übernehmen, damit diese Anreize wegfallen. Wobei, wenn es die Krankenkassen übernehmen, dann wird es standardisiert. Das ist natürlich das andere, die Kehrseite. So einfach ist die ganze Diskussion nicht. Eine Gefahr besteht sicherlich da, dass ein Paar mit Kinderwunsch dann zu früh durchs Leben geht und sagt, ach, notfalls nehmen wir die Technik oder so etwas. Wobei das kann ja auch zur Entlastung dann beitragen und positiv wirken. Aber solche Gefahren gibt es sicherlich noch mehr. Einer Idee, ich mache mir mein Leben. Die Machbarkeit, ich lande immer wieder bei der. Das ist mein Hauptproblem, was ich benennen würde in der Auseinandersetzung mit diesen Techniken. Ja.
Mhm. Aber wo würdest du dann einen Cut machen? Also wenn du sagst, du würdest grundsätzlich warnen, aber bei welcher neuen Einführung sagst du dann so weit und nicht, weiter?
Das ist quasi die Standardfrage an jeden Ethiker und jede Ethikerin. Und das ist die katholische Kirche ist die einzige, die sagt, wir waren schon von Anfang an, beim ersten Akt schon bei der Selbstbefriedigung, zur Gewinnung von Spermien sind wir dagegen, das ist eine Sünde. Also sie sind schon ganz am Anfang recht strikt dagegen und sagen, ja, da habt ihr es jetzt. Mhm. Die ganzen Folgen, die haben wir gesehen und deswegen sind wir dagegen. Das ist erst einmal richtig. Andererseits, und das hat mich am meisten beschäftigt, als ich heute Morgen hierher kam und zu euch nach Biel. Ich bin ein Ethiker, der verstehen will, also meine Ethik, die ist eine hermeneutische Ethik, heißt, ich will verstehen, was geschieht hier rechts und links und in mir und in unserer Gesellschaft. Ich will verstehen, was ist das und wie fühlt sich das an und warum passiert das? Und wenn man so vorgeht, das haben ja hoffentlich auch meine Antworten gezeigt, dann steigt man ganz tief ein in die Materie, dann fragt man sich, was ist technisch möglich, was ist mit den Menschen, was wünschen die sich, warum kommen so viele und zahlen so viel Geld dafür und so weiter. Das hat ja alles Gründe. Und das zu verstehen ist auch ein ganz, ich würde sagen, eine prominente Aufgabe der Ethik. Und das ist jetzt ein bisschen mehr mein Zugang zu dem Ganzen. Mhm. Und wenn man dann besser versteht, sieht man auch, wo die Probleme eher liegen. Und das ist jenseits davon, das hast du sehr schön vorhin pointiert gebracht, Nicola, nämlich, ja, dann werden 20.000 Embryonen einfach entsorgt. Ja? Das ist natürlich ein riesiges Problem in sich, weltanschaulicher Art.
Ja.
Das ist klar. Umgang mit menschlichen Embryonen. Das, die ganze Verfügbarkeit der menschlichen Embryonen, da bin ich jetzt mehr im Bereich der Embryonenforschung der große Skeptiker, aber gleichzeitig, dass die Forschenden gehen dahin, wo es erlaubt ist. Jetzt, vielleicht ich sollte nicht abwandern in ein anderes Thema, aber das führt dazu, dass ich ein Menschen- und Gesellschaftsbild habe, das immer wieder davor warnt, dass wir eine vollkommen technikgetriebene Ethik betreiben. Wir laufen den Techniken immer hinterher und schauen, wie das wiederum einzuhegen und einzugrenzen ist. Aber ich denke, es ist eine hehre Aufgabe. Das ist die Aufgabe der NEC. Ja, die Nationale Ethikkommission versucht, sinnvolle Leitplanken zu formulieren für die Praktiken, die bestehen in unserer Gesellschaft. Das ist nicht viel, aber immerhin. Und das ist technikgetrieben, das ist eindeutig. Wenn es in dem Moment, wo es möglich war, Eizellen von weiblichen Eizellen aufzutauen wieder, ohne dass sie kaputt gehen, in dem Moment haben sich ganze Schleusen geöffnet von Techniken, die dann möglich wurden. Mhm. Ja? Und die waren vorher halt nicht möglich. Und bin ich neugierig, was wir diskutieren würden. Ich werde es nicht mehr erleben in 30 Jahren, wenn wir hier sitzen. Da werden wir ganz andere Themen plötzlich diskutieren, von denen wir jetzt keine Idee haben.
Ja. Ich glaube, meine Frage oder die Gefahr, die ich sehe, ist, dass es ja, du hast natürlich recht, es kommt auf die auf Pragmatik einerseits drauf an, es kommt auf die konkreten technischen Möglichkeiten an, aber im Letzten sind es weltanschauliche und moralische Fragen, die da mitschwingen.
Also ich würde strikt trennen. Das sind weltanschauliche Fragen, ontologische Fragen, um philosophisch zu bleiben. Das heißt also, und die Wesensbestimmung von uns Menschen, von Embryonen und so weiter betreffende Fragen, die moralische Konsequenzen haben und natürlich auch rechtliche. Mhm. Aber es sind ontologische Fragen und da die haben die Eigenart, dass sie immer Streitgegenstand bleiben, weil ich kann sie nicht beweisen. Also namentlich der Status menschlicher Embryonen. Ich kann es nicht beweisen. Ich kann da nur Behauptungen aufstellen, Vermutungen anstellen. Da gibt es eine 2000-jährige christliche Geschichte auch dazu.
Vielleicht, um die Frage noch einmal ein bisschen anders zu stellen. Du hast selbst gesagt, früher war die PID eigentlich überall mehr oder weniger verboten und vor Jahren oder manchmal auch
Jahrzehnten. Mit dem humangenetischen Wissen
ist das gekommen. Ist das gekommen? Oder auch andere Aspekte, die jetzt eben in der Revision sollen neue Dinge möglich werden. Vielleicht einfach die Frage, was genau hat sich verändert, außer der technischen Machbarkeit? Wieso sagen die Ethikkommission vor 20 Jahren etwas und dann vor 5 Jahren sagen sie teilweise etwas sehr anderes?
Ich glaube, dass das nicht der Fall ist für die Nationale Ethikkommission. Die war schon immer so strukturiert, dass sie viel liberaler sich geäußert hat als das Gesetz. Das Gesetz war von Anfang an sehr vorsichtig. Man hat einfach Verbote eingebaut, ähnlich dem deutschen Embryonenschutzgesetz. Das ist noch 10 Jahre älter, das war 1990. Da hat man quasi alles verboten. Und das gilt immer noch.
Ja.
Aber es wird von allen Kreisen, die in der Gesellschaft sind, von fast allen, gefordert, dass das überarbeitet wird, weil die Situation eine vollständig andere ist heute im Umgang mit menschlichen Embryonen, namentlich in der Embryonenforschung. Deswegen würde ich das nicht so... Ich würde gerne auf eine andere Weise reagieren. Ich habe mich nämlich mit einer, nicht nur ich, viele haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, führen diese neuen Formen von Reproduktion, von Kinderbekommen, zu einem anderen Familienbild? Antwort, nein. Führen nicht. Es gibt faszinierende Studien, aber auch viele Einzelhinweise darauf, dass das Familienideal, die Vision, was ist eine Familie, wieder für mich, ich bin so ein später 68er, wieder zurück sich orientiert an der bürgerlichen Familie der 1950er Jahre. Klammer auf, das ist übrigens auch das Familienbild, das in der AfD in den Grundlagen ausgeführt wird. Ich habe die gelesen natürlich als politisch Interessierter und das erinnert an das, was meine Eltern damals gelebt haben mein Vater ist jetzt gestorben, meine Mutter noch lebt, Klammer zu, 1950. Und das, damit habe ich persönlich nur ein Problem, es ist patriarchal. Und das kommt wieder. Aber das kommt auch wieder im Hinblick auf die Rollenverteilung in der Familie, in Bezug auf die... Also alle Versuche, das zu ändern, sind gescheitert. Und Versuche mit Hilfe von Technik, ohne Technik, mit allen möglichen verschiedenen Tricks, am prominentesten ist das Co-Parenting, also die Trennung von der romantischen Liebe und der elterlichen Liebe. Eltern wird man mit irgendjemandem, romantische Liebe hat man mit einem anderen. Auch das ist misslungen. Also hier redet ein soziologisch Belesener. Also ich habe das nicht, das sind keine Anekdoten, sondern das sind empirische Studien, die das zeigen. Christine Wimbauer ist eine wichtige Soziologin aus Berlin, die dazu seit Jahren arbeitet. Das ist doch faszinierend. Als ich noch klein war, meine Abschlussarbeit zum Studium, die beschäftigte sich mit Familienethik. 1986, meine damalige Lizenziatsarbeit. Und da gab es so Bücher wie Der Tod der Familie, das Ende, alles geht, löst sich auf. Das hat sich in keiner Weise bewahrheitet. Es gibt heute, wenn du auf die Straße gehst und eine Umfrage machst, was ist eine Familie, dann bekommst du Vater, Mutter und Kinder. Die Mutter ist zu Hause und kocht und der Vater geht arbeiten. Ja, das ist die Antwort.
Trotz
der ganzen Techniken.
Und trotz gleichgeschlechtlicher Ehen.
Das ist der Witz. Entschuldigung. Also es gibt so eine Untersuchung der ROPA, also dieser wie werden Frauen Frauenpaare schwanger und gemäß welcher Ideale? Mhm. Und das ist zwar eine qualitative Studie, N gleich ganz wenig, also das ist nicht repräsentativ. Aber es zeigt sich auch hier, das Ideal ist, wir möchten möglichst nahe dem kommen, was eine, jetzt kommt's, eine normale Familie erlebt. Mhm. Mhm. Beide sind beteiligt, ja, an dem Kind, genetisch, biologisch. Einer hat mehr den männlichen Teil, einer hat mehr den weiblichen Teil.
Okay, ja.
Und wir sind eine ähnlich wie eine heterosexuelle Familie mit einem Kind, das genetisch unser eigenes ist. Das ist auch eine hochinteressante Beobachtung, die gesellschaftlich interessant ist, dass je unnatürlicher das Ganze wird, je mehr ins Labor verlegt, desto wichtiger wird den Leuten, das ist wirklich verblüffend, das ist eine völlige Dialektik des Geschehens, desto wichtiger wird den Leuten die Natürlichkeit. Es ist mein Kind genetisch. Es ist mein Kind. Das ist eigentlich in den 68er immer weniger wichtig geworden, dass es genetisch meins ist. Es ist mein Kind, weil es in unserer Familie lebt. Mhm. Adoption und so weiter war vollkommen unproblematisch. Das wurde akzeptiert. Das ist zwar nicht unser genetisches Kind, aber es ist unser Kind, selbstverständlich. Mhm. Und das wird heute immer wichtiger. Nein, da sind meine Spermien oder deine Eizellen. Die Rede gab es gar nicht vor 50 Jahren. Das sind ja viele, viele, viele Kinder sind dann Fastnacht entstanden, also im Februar. Ja. Das war die vormoderne Form von IVF, Fastnacht. Und dann war das nicht so wichtig. Das wurde nicht genetisch untersucht, weil es gab keine genetischen Untersuchungen. Es wurde auch nicht groß recherchiert, sondern das war einfach ein Teil der Realität, wie heute IVF. Mhm. Ich übertreibe ein wenig, aber es ist verblüffend, dass diese Untergangsszenarien, diese Familie zu Ende Szenarien, die haben sich nicht ergeben.
Ähnlich der Säkularisierungstheorien mit dem Glauben und der Kirche vielleicht, das kommt mir da so gerade in den Kopf. Aber ich finde es das spannend, dass die Begriffe, in denen man Familie dann denkt, auch eher technisch werden. Das ist meine Genetik, genau. Statt Beziehungsbegriffe. Das ist mein Kind, weil ich in Beziehung zu diesem Kind lebe. Und dass trotzdem die Hintergrundfolie aber das klassische Familienbild bleibt, wie du sagst.
Ja.
Diese Spannung finde ich interessant.
Offensichtlich ist, also ich nehme zur Kenntnis, dass es ganz tief in unseren menschlichen Sehnsüchten lebt. Diese Idee Vater, Mutter, Kind. Mhm. Ja, das ist, als ich damals auch in den 80er Jahren, da war das alles zur Disposition. Das kann man doch ändern. Das ist doch sozial gemacht. Simone de Beauvoir, das ist der
Nature and Nurture.
Ja, aber die tollsten soziologischen Studien, die das Gegenteil zeigen wollten, haben das gezeigt. Mhm. Und das gibt schon zu denken. Also so. Und das ohne kirchlichen Einfluss. Also ich denke, wenn jetzt mein christlicher Glaube ins Spiel kommt, du hast gerade eine Bemerkung gemacht, die ich gerne aufgreifen möchte, dann würde ich sagen, das kommt am ehesten ins Spiel in Hinblick darauf, dass ich annehme, was ich geschenkt bekomme. Mhm. Und wenn das dazu gehört, dass das da nicht ganz stimmt oder hier nicht ganz stimmt, dann ist es auch etwas, was ich, was ja zuerst mal meine Bedingtheit ist. So bin ich halt. Ja? Mhm. Und denn das ist ja das große Problem in der Idee der Machbarkeit. Da kann man alles machen. Das funktioniert nicht, führt dann in einen, also führt, um ganz trendy zu sprechen, in einen Burnout. Mhm. Sowohl was die also jetzt mal zum Thema zurück, die geschlechtlichen Bemühungen betrifft, wir wollen jetzt unbedingt ein Kind und dann führt das nicht zu einem zu einer ausgelassenen und guten Geschlechtlichkeit und auch die Technik dann unter Umständen nicht zum Resultat. Da würde ich den christlichen Glauben da verorten.
Macht ja auch irgendwie Sinn, dass eine Ethik, die sich an der Technik orientiert, auch in der Frage, was ist denn möglich und nicht mehr an dem, was ist denn der Mensch, weil dieses objektive Verständnis von dem, was ich als Mensch bin, nicht mehr da ist. Aber wenn das nicht da ist, dann bringen mir alle technischen Möglichkeiten, mit denen ich mich irgendwie erweitern kann oder mich selbst machen kann, machen aus der inneren Leere nicht auf einmal mehr.
Ich würde das genau so sehen, ja. Ich fühle mich da, also so sehe ich das auch. Und ich denke auch hier, wenn ich dir zuhöre, ist der Kontext derjenige, der Menschen lassen sich die Beine zerschlagen, um Verlängerungen einzubauen. Mhm. Also dieser Wahn, ich könnte mich dann so gestalten, dass ich passe, dass ich gerne in den Spiegel schaue. Dieses Human Enhancement, wie das Thema heißt, das ist eine ganz große Frage, also eine sehr fragliche Entwicklung und führt nicht zum Glück. Das ist ja das Problem. Wir wollen ja glücklich sein, das wollen ja alle. Mhm. Aber das führt unter Umständen gar nicht dahin.
Mhm. Aber genau das geschieht ja auch in vitro, vor allem seit der PID.
Was geschieht da genau? Ja,
dieses Enhancement auf der Ebene, dass man aussucht, welcher der Embryone sozusagen der Beste ist. Also man hat das Ranking und sagt, dieser Embryo ist der Beste, die anderen, manche davon haben gar keine Überlebenschancen, manche vielleicht schon, aber sie sind vielleicht etwas weniger gut disponiert und deshalb werden sie dann vernichtet.
Das ist natürlich eine hochinteressante Debatte, auch als theoretisch, nicht nur existenziell. Und die fährt unter dem großen Themenbereich von Eugenik. Mhm. Und da zeigt sich eben, dass das ist kompliziert in der Realität. Denn wenn wir die Möglichkeit haben, zu wissen, das Kind wird eine bestimmte Erkrankung, die vielleicht mit großen Schmerzen verbunden ist, nicht ertragen müssen, dann ist das ja ein Segen. Und das ist ja nicht Eugenik, sondern das ist ja das, was sich alle wünschen. Positiv gegen. Das ist auch das, was wir tun, wenn wir in ein Spital gehen und es tut etwas weh und die können mir helfen.
Mhm. Aber das ist ja nicht das Kind, das es dann nicht ertragen wird, sondern dieses Kind wird vernichtet. Es ist nicht dasselbe Kind, nur in anders, sondern
genau.
Es ist schon was anderes.
Aber es ist der Akt der Selektion. Also was du jetzt ansprichst, das ist ja das Problem der Statusfrage. Also haben Embryonen, ob in vitro oder in utero, haben die einen vollen menschlichen Status, wie jeder ausgewachsene Mensch mit allen Rechten und Pflichten, dann geht das Ganze natürlich überhaupt nicht. Dann handelt es sich um Massenmord.
Ja, und das ist die katholische Position, ist ja genau, exakt, dass sie sagen, Menschen haben von Anfang an Würde, und zwar unaufhebbare Würde. Und das beginnt ganz zu Beginn, wir haben schon im Abtreibungsthema darüber gesprochen, dass es auch nicht immer so war, aber aus Vorsicht sagt man, wir wissen nicht genau, wie, wann, wo.
Ich liebe dafür meine Kirche-Position, weil sie immerhin zugeben, seit Jahrhunderten zugeben, es bleibt eine Unsicherheit.
Genau.
Und da, weil wir unsicher sind, gehen wir mal davon aus, es ist von Anfang an. Ja. Aber man kann es ja nun wirklich nicht wissen. Und die ganzen Traditionen, traditionellen Ansichten dazu sind entstanden zu Zeiten, wo der Embryo als ein Einzeller nicht verfügbar war. Mhm. Das ist eine völlig neue Situation.
Ja. Ja. Aber das wäre auf jeden Fall der eine Punkt, wieso eine Institution wie die katholische Kirche, aber sonst auch viele konservative Christen sagen würden, IVF ist hochproblematisch, weil es zu diesem Überschuss an Embryonen kommt und die werden dann vernichtet. Das ist eigentlich eine Massenvernichtung.
Ich würde sagen, das große Thema katholischerseits lautet Verfügung, also Lebensverfügung.
Genau.
Das Töten, das damit machen, etwas machen, selber herstellen, verwerfen, selektieren. Ja. Das ist das, was nicht geht und grundsätzlich nicht geht, unabhängig von jedem Umstand, die Verfügung über das Leben.
Und das ist, weil die zweite Argumentationslinie ist ja nicht, sie sagen ja auch, ja gut, wenn man jetzt ein verheiratetes katholisches Ehepaar und die hätten gerne eben IVF und sie würden nur eine Eizelle nehmen, nur ein Embryo dann wieder einsetzen, das geht ja auch nicht.
Theoretisch geht das.
Also für die katholische Kirche?
Nein, für die katholische Kirche geht das nicht, weil das ein Eingriff ist in den Geschlechtsakt, der natürlicherweise so läuft, wie er läuft.
Und zwar, weil sie sagen, ein Kind ist ein Geschenk Gottes und dieses Geschenk, das geht wieder in die Verfügung, dieses Geschenk kann man sich halt nicht...
Geschenk ist de facto unverfügbar.
Genau, es ist unverfügbar, man kann es vor allem auch nicht durch technische Hilfsmittel dann irgendwie produzieren. Und das hast du ja vorhin selbst gesagt, also dass wir in einer Problematik, oder dass diese technische Machbarkeit und die Verfügbarkeit, dass das zu problematischen Verhältnissen führt. Genau. Würdest du da sagen, dieses Argument, dass es ein Geschenk ist und dass man das annehmen, oder für die katholische Kirche ist einfach klar, der Kinderwunsch, so dramatisch das auch ist für ein Paar, ist nicht Grund genug, um eben diesen Umweg mit der Technik.
Weil das in sich schlecht ist, wie das die Tradition sagt. Es geht um eine in sich schlechte Handlung und die kann nie aufgewogen werden mit der Linderung von Leiden. So die Tradition. Du hast etwas unterschlagen, was natürlich zu viel Widerspruch herausfordert in der katholischen Tradition. Das ist Humanae Vitae 1968. Also diese naturalistische Erklärung, ein Geschlechtsakt läuft immer so ab und da darf kein Gummi drum, da darf nichts dazwischen, weil das die Natürlichkeit des Aktes entstellen würde. Und das ist natürlich eine Argumentation, die nur sehr wenige teilen. Mhm. Aber da hast du dich jetzt auch nicht drauf berufen, sondern auf die grundsätzliche Verfügbarkeit.
Also es ist natürlich angelegt in der grundsätzlichen Logik, du hast schon gesagt, sie beginnen ganz am Anfang, natürlich. Und ich bin da auch überhaupt nicht mit allem einverstanden. Ich würde nur sagen, ich glaube, diese Argumentation, und das ist nicht nur eine religiöse, sondern das kann man auch, das ist auch eine philosophische Argumentation, dass das Leben im Letzten unverfügbar ist, dass wir als Menschen uns irgendwie hineinbegeben müssen und uns schenken lassen.
Wir sind ja so gegen Ende des Gesprächs, dass wir sicher nicht noch lange weiterführen können, aber da kann ich einen tollen Tipp geben. Wir haben einmal richtig interessante Persönlichkeiten eingeladen bei der NEC, auf die Frage zu antworten, eine Stunde lang zu antworten, wann beginnt das Leben? Und diese Vorträge sind, glaube ich, 9, die sind auf unserer Website, die kann man sich anhören und das ist ein riesiger Reichtum von unterschiedlichen Perspektiven auf dieselbe Frage und wie groß diese Frage ist, die du gerade aufgeworfen hast mit deiner Bemerkung.
Ja. Mhm. Okay. Vielleicht verlinken wir das unter unserem Video. Mhm.
Ja. Aber du hast schon gesagt, ich glaube, wir kommen hier an ein Ende. Wir könnten ewig weiter diskutieren. Vielen Dank, Markus, dass du hier bei uns warst zu diesem spannenden Thema.
Ich bedanke mich für die Einladung und das gute Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Und die Möglichkeit, so viel reden zu dürfen.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ja, vielen Dank dir.